Aktenzeichen Gertrud von Helfter aus der Reihe Ja des Glaubens. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe von Katechesen über große Frauengestalten möchte ich heute über eine weitere bedeutende Gestalt des Klosters Helfta sprechen, nämlich über die heilige Gertrud die Große. Als einzige Deutsche trägt diese außergewöhnliche Mystikerin den Beinamen die Große. Sie wurde 1256 in Thüringen geboren, man weiß aber nichts von ihrer genauen Herkunft und ihrer frühesten Kindheit. Sie kam im Alter schon von 5 Jahren als Waise zur Obhut ins Kloster Helfta. Unter der Äbtissin Gertrud von Hackeborn und ihrer Lehrerin Mechthild von Hackeborn, deren Biografin sie später wurde, erhielt sie dort eine umfassende wissenschaftliche und geistliche Ausbildung, Literatur, Sprachen, Musik. Und die hochbegabte Schülerin wurde dann selber Ordensfrau. 20 Jahre lang führte sie ein unauffälliges Leben, eine unter den Schwestern des Klosters, ehe 1281 eine Christusvision sie aufrüttelte und gleichsam bekehrte, sie verwandelte. Sie hat sozusagen, wie sie sagt, eine doppelte Bekehrung erlebt, während sie bisher leidenschaftlich die weltliche Literatur las, wurde nun die Heilige Schrift ihre ganze Leidenschaft. Und während sie bisher, wie sie sagte, eine eher schlampige Ordensfrau gewesen war, hat sie nun mit Leidenschaft und innerlicher Freude und Begeisterung ihr Leben als Ordensfrau gelebt, in der Liturgie, in der Regel, in allem, was zu diesem Leben gehört. Sie wurde so zu einer Lehrerin für viele, indem sie ganz aus dem Geist der Liturgie und der Heiligen Schrift lebte. Ihre geistlichen Erfahrungen schrieb sie auf göttliche Weisung hin nieder. Nur 2 ihrer Schriften sind erhalten, der Gesandte der göttlichen Liebe und die geistlichen Übungen, Exercitia Spiritualia. Sie erkannte, dass Gott sie als sein Werkzeug rief, dass sie nicht für sich allein diese Gnaden erhielt, sondern dass sie für die anderen da war und war dankbar dafür, dass Christus sie als Zeichen seiner Gnade seine Wundmale gleichsam ins Herz eindrückte. Sie hatte auch eine besondere Verehrung für das Herz Jesu, dem höchsten Symbol der Menschenliebe Gottes, und ihre Herz-Jesu-Mystik und ihre Gebete haben die Frömmigkeitsgeschichte nachhaltig geprägt. Mit Freude grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste, vor allem die vielen Schüler und Jugendlichen. Die heilige Gertrud von Helfta zeigt uns, wie wichtig die persönliche Beziehung zu Christus ist, die sich aus dem Gebet, der Heiligen Schrift, der Liturgie der Kirche und den Sakramenten nährt. Mühen wir uns also auch, die Liebe zur Schrift, zur Bibel zu finden, die Liebe zur Liturgie und von ihr das persönliche Beten zu erlernen und so Christus nahe zu kommen und die Freude zu erlernen, die sie hatte. Er hat gesagt, wenn ich 1000 Jahre jetzt nur noch in Leid leben müsste, die Erinnerung an das Schöne, das ich erfahren habe in der Begegnung mit Christus, würde ausreichen, um mich immer froh und glücklich zu halten. Versuchen wir, diese Nähe zu Christus zu finden und so wahre Christen zu werden, erfüllt mit der Freude, den zu kennen, auf den alles ankommt und auf den unser Leben zugeht. Danke.
Das, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, war Papst Benedikt XVI. Am 6. Oktober 2010 bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom. Aus der päpstlichen Katechese haben wir erfahren, dass Gertrud in ihrem schriftstellerischen Werk mit hoher Sprachkunst eine Theologie ganz eigener Prägung entwickelte, wobei sie geradezu eine mystische Summe der Theologie und der religiösen Spekulation ihrer Zeit verfasste. Im Mittelpunkt steht die umfassende, bis in kosmische Dimensionen hinein ausgreifende Botschaft von der Gottliebe. Wohl selten in der Geschichte des Christentums wurde Gott so ausschließlich als Liebe gesehen wie bei Gertrud. Aus der Sehnsucht des liebenden Gottes nach dem Menschen, insbesondere aus der Menschwerdung Gottes, leitet sich die unvergleichliche Würde eines jeden Menschen ab. Diese Erkenntnisse ihrer Gottesschau setzte Gertrud als Ratgeberin und Seelsorgerin in die Tat um, wobei sie in der Freiheit des lebendigen Geistes auch prophetische und priesterliche Aufgaben wahrnahm. In der literarischen Formgebung band Gertrud ihre visionären Erfahrungen aufs Engste an die gültigen Formen biblischer Sprache und kirchlicher Riten. So macht sie deutlich, dass ihre Rede nicht nur eine subjektiv persönliche Erfahrung ist, sondern in der Heiligen Schrift und in den Traditionen der Kirche ihr objektiv allgemeingültiges Fundament hat. Ihre Mystik ist nicht Esoterik, sondern moderne, den Zeitproblemen zugewandte Seelsorge. Zu weltweiter Wirkung gelangten die Werke Gertruds vor allem durch die Drucklegung der lateinischen Texte im Jahre 1536. Der Herausgeber, der Kölner Kartäusermönch Johannes Justus von Landsberg, sah in Gertruds Theologie die Möglichkeit, die beginnende Spaltung der Christenheit durch Besinnung auf die allen gemeinsame biblisch-christliche Grundlage zu überwinden. In der Folgezeit gelangte Gertrud zu weltweiter Wirkung, vor allem in den Ländern des romanischen Sprachraums. Gertrud gilt als Patronin Lateinamerikas. Mit Genehmigung des Autors hören Sie jetzt Gedankenauszüge aus der Exercitia Spiritualia der Mystikerin Gertrud von Helfter, ein Hauptwerk der christlichen Mystik, von Dr. Siegfried Ringler.
Gertrud ist nicht, wie es in der Art des hagiographischen Frauenklischees noch Lexika des 20. Jahrhunderts darstellen, die fromme Nonne von reiner und froher Kindlichkeit, die Erbauliches zu berichten weiß, sondern sie ist eine hochgebildete Frau, die viele Bereiche des Lebens kennt und die souverän über das theologische Wissen ihrer Zeit verfügt. Das biblische Denken ist ihr wie selbstverständlich gegenwärtig. Sie kennt die großen Mystiker und die Theologen der Scholastik und wohl noch manche andere mehr. Sie hat deren Aussagen, Frage- und Problemstellungen aufgenommen und reflektiert, um daraus schöpferisch eine mystische Theologie ganz eigener Prägung zu entwickeln. Diese Theologie ist aufs Engste rückgebunden, nicht nur an biblische Sprache, sondern auch an den Ablauf kirchlicher Riten. Es gibt wohl nur wenige Werke der Mystik, die so eng wie die Exercitia mit den Formen des kirchlichen religiösen Lebens verbunden sind. So macht Gertrud deutlich, dass Mystik für sie nicht nur ein subjektives Gotteserleben ist. Die objektiven Formen der Religiosität sollen nicht durch ein subjektives Erleben ersetzt werden. Vielmehr soll das gültig Vorgegebene in der personalen Erfahrung eine vertiefte, aufs Wesentliche zielende Sinngebung erhalten, wie umgekehrt diese personale Erfahrung durch die Rückbindung an objektiv Gültiges ihre Bestätigung erhält. In Form und Inhalt gibt Gertrud somit in den Exercitia auf kunstvolle, höchst verdichtete Art gewissermaßen die Summe all ihres religiösen Wissens, Lebens und Erlebens, die zugleich auch geradezu eine Summa des theologischen Wissens und der religiösen Spekulation ihrer Zeit wird, als der großartige Versuch, in einer wahrhaften Summa Mystica alles Seiende von einem einzigen Prinzip her zu deuten. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich auf Erden? Auf diese zentralen, existenziellen Menschheitsfragen antwortet Gertrud in einer schlüssigen Konzeption: geschaffen aus überströmender Liebe Gottes und bestimmt, in dieser Liebe ewiges Leben zu haben, soll der Mensch in und aus dieser Liebe leben, auf dass sie für ihn und für andere fruchtbar werde. In der Gottliebe, aus der alles entströmt und in die alles zurückkehrt, finden Kosmos und Mensch ihren Ursprung und ihr letztes Ziel.
Die Mystik des Mittelalters war in Deutschland ganz wesentlich von Frauen geprägt. Auch die Mystik eines Eckhart, Tauler, Seuse ist ohne den Diskurs mit den religiös innovativen Frauen überhaupt nicht denkbar. Es wird hier eine Religiosität entwickelt, die tatsächlich alternativ zur damals vorherrschenden kirchlichen Belehrung und Praxis war. Führt man die auf ihre Grundlagen zurück, so scheinen vor allem drei Aspekte, wie sie gerade auch in den Exerzitia hervortreten, heute von unmittelbarer Aktualität. Erstens, Gertrud zeigt ein Gottesbild, das völlig frei von Angst ist und den Menschen von Angst befreit und zum Leben beruft. Zweitens, wesentliches Element und nicht nur formales Mittel dieser Religiosität ist die Art, wie dieses Gottesbild erfahren wird. Kennzeichnend ist, in der Tradition der Bibel, ein Sprechen nicht in Begriffen, sondern in Bildern. Diese Bilder sind zwar durchaus intellektuell genauestens reflektiert, das heißt, sie entsprechen genau der beabsichtigten theologischen Aussage, sie vermitteln die Aussage aber ganzheitlich, das heißt, sie sprechen Geist und Sinne an. So sind die Exerzitia dann ja auch kein theologisches Lehrbuch im herkömmlichen Sinne, sondern ein Meditationstext, der den Lesenden zur Freiheit der eigenen Gotteserfahrung anregen will. Und drittens, sprachliche Grundstruktur ist das dialogische Sprechen. Dass Jesus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist, wird hier ernst genommen. Gott ist ein Gott des Gesprächs. Wenn somit dann Lehre im Gespräch vermittelt wird, dann steht die Frauenmystik in einer langen Tradition, die aber spezifisch weiterentwickelt wird. Es ist kein Lehrgespräch eines Lehrers zu einem zu Belehrenden, sondern ein Gespräch zweier Liebender, die geradezu partnerschaftlich ihre Gedanken und Empfindungen austauschen. Auch wenn die Rechtgläubigkeit Gertruds nie in Frage gestellt wurde, so unterschied sich dieses ihr im eigentlichen Sinne radikales Gottes- und Menschenbild doch weit von den vorherrschenden theologischen Lehren. Die Leserinnen und Leser von Gertruds Schriften wussten von Anfang an, dass sie auf Ungewöhnliches stoßen würden. Manche heutigen Leser werden sich allerdings durch die Dichte des Textes und die Fremdheit der Sprache zuerst schwer tun, diese Sprengkraft zu entdecken. Wie die Bildfolgen mittelalterlicher Glasfenster, so erfordern auch die Exerzitia einen Betrachter, der sich Zeit nimmt. Die Konzeption ihres theologischen Programms, die Vielfalt wechselseitiger Bezüge und unterschiedlicher Aussageebenen werden sich einem nur touristischen Blick nicht erschließen. Und auch nur derjenige, der die Bildsprache biblischer und mittelalterlicher Texte zu lesen weiß, wird Gertruds Liebesmetaphorik nicht als Ausdruck verdrängter oder sublimierter Sexualität missverstehen, sondern in ihr diejenigen Formen sehen, in der ein neues, nämlich persönliches, individuelles Verhältnis des Menschen zu Gott zur Sprache kommt. Nämlich wenn Geist, Seele und Sinne von Herz zu Herz sprechen. Es ist die modernste Form religiösen Denkens und Sprechens des 12. und 13. Jahrhunderts, einer Epoche, die eine der theologisch und religiös fruchtbarsten in der Geschichte des Christentums ist.
Sie hörten Aktenzeichen. Gertrud von Helfter aus der Reihe Jahr des Glaubens. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.